Stories, Menschen, Hintergründe. Der Infotainer. Der Bayernwelle Südost Podcast mit Thorsten Joost.
Hier ist die Bayernwelle. Einen schönen Feiertag. Heute ist der 1. Mai und wir haben diesen Tag zum Anlass genommen, um jemanden einzuladen, der seit 17 vielen Jahren in Freilassing wohnt. Er ist hier geboren. Er ist ein Freilassinger Urgestein. Ich glaube, es gibt keinen Freilassing, der nicht zumindest den Namen schon mal gehört hat, der ihn wahrscheinlich sogar kennt. Es gibt so viel zu erzählen und ich weiß gar nicht, wie wir das heute hinkriegen sollen, aber wir werden auch über die Gründung vom damaligen Lokalsender hier im Berchtesgadener Land sprechen, weil da war er auch mit dabei. Welche Rolle er gespielt hat und so weiter und so fort, über all das werden wir heute sprechen. Jetzt freue ich mich aber erstmal auf Dieter Moosleitner, der heute bei mir zu Gast ist. Herr Moosleitner, servus.
Schöne Grüße an die Füße.
Ja, und was soll ich dann sagen? Auch an den Bauch, gell?
Jawohl.
Das hat sich so eingebürgert. Können wir ja später nochmal drüber reden, wie das kam. Jetzt aber erstmal vorweg, Herr Moosleitner. In Vorbereitung auf so ein Gespräch, da google ich normalerweise immer und schaue nach, was finden wir über den Gesprächspartner. Jetzt habe ich Sie gegoogelt. Ich habe nichts gefunden. Außer ein Eintrag im Telefonbuch. Wie kommt's?
Ja, weil ich ja sowieso, die Freilassinger wissen das ja, wir kennen die Leute ja, und ich habe mich nie darum bemüht, irgendwo im Internet oder was, irgendeine Seite ja. zu haben oder was. Und deswegen.
Habe ich nichts gefunden.
Ja, haben Sie nichts gefunden, aber das heißt nicht, dass nicht über mich einiges zu erzählen gäbe.
Das glaube ich nämlich auch. Aber vielleicht, wenn wir kurz beim Internet bleiben, warum haben Sie da gesagt, war das Ihnen zu, weiß ich nicht, zu gespenstisch, zu viel, zu neu?
Ich brauche das nicht mehr, weil ich ja eigentlich schon im Pensionsalter schon lang bin und habe mir eben gesagt, geschäftlich muss ich nicht mehr haben, beruflich auch nicht. Und bevor ich mir das antue mit den ganzen Viren und den ganzen Schmarrn und was da alles auf einen zukommt, fange ich das gleich gar nicht an.
Ja, wie fangen wir zwei denn jetzt an? Weil ich würde natürlich schon auch gerne ein bisschen was von Ihnen wissen, woher man Sie kennt, pfeifend auf dem Radl durch Freilassing. Das ist so ein Markenzeichen, gell?
Ja, das wird wohl so sein, ja.
Warum? Einfach, ich meine, Sie sind ein, das muss man wirklich sagen, jemand, wenn man Sie trifft, es gibt immer was zum Lächeln, immer was zum Lachen. Sie sind einfach gut gelaunt, das ist sehr schön. Und selten.
Ja, aber erstens mal ist es so, dass auch wenn man schlecht gelaunt ist, wird es auch nicht anders und da die Probleme sind auch da und die Arbeit. Mhm. Aber zweitens kann ich auch guten Gewissens gut gelaunt sein, weil es mir tatsächlich gut geht.
Das ist schön, ja. Das ist das Wichtigste.
Ich habe zwar in meinem Leben sicher schon doppelt so viel gearbeitet wie ein normaler berufstätiger Mensch, aber ich habe immer Freude an der Arbeit gehabt.
Ja.
Und ich muss auch dankbar sein, weil ich gesund bin.
Ja.
Ärzte haben bei mir wenig Arbeit. Ich bin, glaube ich, in den vergangenen 50 oder 60 Jahren höchstens 10-mal bei einem Arzt gewesen, aber nicht öfter.
Super.
Und wenn einem das gelingt,
ja.
dann muss man schon dankbar sein, dann kann man auch schon zufrieden sein.
Absolut. Was haben Sie denn für ein Geheimnis, dass man gesund bleibt? Ernährung, viel trinken?
Nein, das ist kein großes Geheimnis. Das ist die innere Einstellung. Positiv eingestellt sein, dann gelingt das leichter. Wenn ich natürlich jeden Tag aufstehen würde in der Früh, ach, ich armer Mensch, was muss ich heute alles schon wieder tun? Das ist nie meine Einstellung. Schon immer, was liegt heute an, das mag man. Aus.
Herr Moosleitner, wir haben gerade schon drüber geredet, also wenn man Sie jetzt ganz offiziell mal googelt, wie man das heutzutage macht, man findet nichts über Sie, aber Sie haben natürlich ganz viel gemacht, worüber wir heute sprechen können. Wir werden auch über den 1. Mai 1992 sprechen, Sendestart damals noch vom damaligen Lokalradio. Aber vorher mal zu Ihnen, was haben Sie gemacht? Was haben Sie gelernt? Was haben Sie gearbeitet?
Ja, ich bin vom Beruf Drogist. Habe aber, bevor ich die Drogistenausbildung genossen habe, als Schüler auch schon Zeitungsberichte verfasst, immer schon.
Okay.
Also meine ersten Berichte habe ich 1952 geschrieben.
Mhm. Wissen Sie noch was? Das war,
da war ich 15 Jahre alt.
Wahnsinn. Jetzt haben wir auch Ihr Alter. Wissen Sie noch, was das war? Über was haben Sie damals geschrieben? Also so offizielle Dinge, die in Freilassing passiert sind auch?
Ja, freilich. Das hat auch wieder seine Geschichte. Da bin ich nicht selber drauf gekommen ursprünglich, sondern meine größeren Brüder haben das vor mir gemacht.
Mhm, okay.
Und die sind dann nach dem Abitur zum Studium weggekommen. Da habe ich gesagt, sagt's nichts, ich mache das weiter. Weil ich habe mir da mein Taschengeld verdient und wir mussten uns alle unser Taschengeld selber verdienen.
Ja.
Da waren die Zeiten nicht so rosig.
Ja.
Und das hat aber nicht, das war bestimmt nicht schädlich, sondern im Gegenteil, da hat man anderes Verhältnis zum Geld und zur Arbeit und zum Verdienen. Ne?
Ja. Was haben Sie denn mit den, also ich weiß nicht, wir reden ja hier vom Pfennigbereich wahrscheinlich, oder? Hm? Was Sie da verdient haben, da reden wir vom Pfennigen und nicht von Mark, oder? Oder
ja, waren
schon ein bisschen was zusammengekommen?
Das kann ich ganz kurz sagen, weil ich das auch noch weiß. Da hat es 5 Pfennig für die Seile gegeben.
Ja, unvorstellbar.
Und, nein, aber das war damals viel Geld.
Ja.
Denn im Wirtshaus hat die halbe Bier 50 bis 60 Pfennig gekostet, je nachdem.
Ja.
Das heißt also, für mich als Bub, ich habe zwar noch kein Bier getrunken, aber nicht mehr ist auch gegangen, aber für mich war also 10 Seilen oder 12 Seilen.
Ja.
War schon ein halbes Bier oder ein halbes Getränk.
Ja, klar.
Im Wirt. Das war doch eine schöne Sache.
Super, ganz gut. Ja. Aber was haben Sie sich denn damals gekauft? Haben Sie auf irgendwas gespart? Haben Sie sich ein Radl gekauft? Oder wofür haben Sie das Geld?
Ich habe gekauft schon 1950 rum, ja, 49 oder so. Aber das habe ich mir gekauft von einem Gewinn beim Fußball-Toto.
Ach. Sie haben gewettet oder was?
Fußball-Toto gespielt. Das war damals beim Scheid, also der Vorgänger vom jetzigen Lotto-Toto Scheid.
Ja.
Das war der alte Herr Scheid, also der Opa vom jetzigen Inhaber. Und der war Platzwart im ESV-Stadion und hat eben nebenbei eben die Fußball-Toto-Annahme gehabt. Und bei dem habe ich mal einen Tipp abgegeben und das hat zufällig gepasst. Und dann habe ich 286,50 Mark gewonnen.
Nein!
Ja.
Was war das für ein Tipp?
Das war früh. Ja, die haben wir Fußballspiele.
Na, welches Spiel war das?
Das war eine ganze Reihe von Spielen.
Ach so.
Da muss man doch abgeben.
Ja.
Was weiß ich, Bayern München gegen 60 München. Ja. 1 oder 2 oder 0. Also 1 war der erste gewinnt oder das zweite gewinnt oder 0-0.
Hat sich ja nicht geändert, gell? Ja.
Ich halt zufällig einmal richtige Tipps gehabt. Nicht alle richtig, aber halt nur, damit es einen Gewinn gibt.
Und dann gab es ein Radl.
Ja, jawohl.
Das ist super.
Da habe ich mein erstes Radl gehabt. Mann. Aber natürlich bin ich davor auch schon Fahrrad gefahren. Aber mit einem alten Vorkriegsrad, ein Herrenrad, wo meine Füße von der Stange gar nicht runtergelernt haben. Da habe ich dann, bin ich so seitlich durchgestiegen unter der Stange mit dem einen Fuß und mit dem anderen, da bin ich so seitlich draufgehängt.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist alles gegangen.
Wenn wir jetzt mal so ins Jahr, was haben Sie gesagt, Anfang der 50er, Ende der 40er, Anfang der 50er zurückschauen, Sie haben das alles miterlebt, Herr Moosleitner. Was waren das damals für Zeiten hier in Freilassing? Es war Nachkriegszeit, es ist viel gebaut worden schon, oder wie war das da?
Ja, das waren die Zeiten großer Wohnungsnot, weil wir ja in Freilassing auch den Bombenangriff hatten. Mhm. Mein Elternhaus wurde ja auch zerstört beim Bombenangriff.
Ja.
Wir sind dann auseinandergerissen worden, die Familie. Mhm. Ein paar Geschwister von mir sind nach Traunstein gekommen und ich mit meinen Eltern nach Saaldorf evakuiert worden.
Ja.
Und Not bis heute wieder wenigstens
irgendwas gestanden ist, gell?
Ein Kellerraum freigeschaufelt war vom Schutt und den haben wir dann provisorisch hergerichtet und da hab dann ich mit meinen Eltern wenigstens wieder gewohnt.
Mhm. Mhm.
Also das waren schon schlimme Zeiten.
Ja.
Und Freilassing war natürlich eben durch die Heimatvertriebenen, die dann kamen, Flüchtlinge haben gleich gesagt, ne?
Ja.
War natürlich die Wohnungsnot noch größer. Und da haben oft viele in einem Raum gehaust, ganze Familie in einem Raum. das war da gang und gäbe, weil es nicht anders gegangen ist.
Ja.
Da gab es ja eben auch ein Wohnungsamt, das die Wohnungen zugewiesen hat, beziehungsweise die Wohnräume.
Ja.
Und natürlich auch Wohnräume von Leuten, die mehrere Räume gehabt haben, hat das Wohnungsamt dann gesagt, der Raum wird jetzt beschlagnahmt, da wird jetzt jemand anderer noch, muss da unterkommen und so.
Ja.
Das waren alles keine einfachen Zeiten. Ja, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen.
Na. Deswegen ist es natürlich umso mehr wichtig gewesen, dass jeder damals ja für die Familie gearbeitet hat, so wie Sie es ja auch gemacht haben. Sie haben erste Berichte geschrieben und dann irgendwann ging's in die Lehre, beziehungsweise haben Sie dann Drogeriemeister gelernt.
Ja, na, ich habe zuerst die Ausbildung eben gemacht, normal, in einer Drogerie.
Als Drogerist, oder?
Und dann Studium an der Deutschen Drogistenakademie in Braunschweig.
Okay. Das heißt, war das damals die einzige Zeit, in der Sie auch weg waren von Freilassing?
Ja, die einzige Zeit nicht. War schon.
Also, dass Sie mal weg waren, klar, aber so für ein bisschen länger?
Ich war beruflich dann nach dem Studium auch noch ein paar Jahre weg,
okay.
Weil ich in einem Impfstoff- und Blutübertragungsgerätewerk gearbeitet
habe
und dann in Nürnberg und in München und in Frankfurt. Und dann ab 1960 war ich dann wieder ganz hier.
Und dann aber nie wieder weg, oder?
Na, dann bin ich also schon sesshaft geblieben. Weil da habe ich 1960 habe ich meine erste Drogerie eröffnet. Und da musst du dann sesshaft bleiben.
Ja.
Und wenn du so ein Geschäft hast, schon zweimal. Ich habe ja auch nur höchstens im Schnitt alle 10 Jahre einmal Urlaub gemacht.
Wahnsinn.
Aber mir ist da nichts abgegangen. Ich habe das also nicht als Manko empfunden, sondern ich habe meine Arbeit gern gemacht.
Ja.
Und ich war auch sonst im Vereinsleben und ehrenamtlich tätig und so. Mir war nie langweilig und mir ist heute noch nie langweilig.
Das ist sehr gut. Ehrenamtlich, BRK, Bayerisches Rotes Kreuz.
Ja, wie gesagt, beim Roten Kreuz bin ich schon mit 15,5 Jahren gekommen und da gab es eben in Freilassing nur einen hauptamtlichen Mitarbeiter vom Roten Kreuz und auch ein Sanitätsauto. Und der hauptamtliche Mitarbeiter war eben der Fahrer vom Sanitätswagen. Da muss also Krankentransporte, Unfälle, das muss alles mit einem Wagen gemacht werden. Und die Begleiter, die sich um den Patienten gekümmert haben, das waren alles ehrenamtliche Kräfte. Und der hat halt immer geschaut bei den Dienstabenden, dass sich Leute eintragen für die Tage, damit er wenigstens jeden Tag irgendwen hat.
Klar.
Da war ich im 16 dann, ja, so 16,5 Jahre. Da hat er einen Ablösefahrer, der wenigstens zweimal im Monat am Wochenende, Samstag, Sonntag, abgelöst hat. Aber der hatte kein Telefon. Damals haben ja die meisten Leute auch kein Telefon gehabt.
Glaubt man gar nicht, gell?
Ja? Ja. Und dann ist der Hans, so hat er geheißen, der Fahrer vom Sanka, hat dann schüchtern bei mir angefragt, du hättest ein Telefon daheim. Sag ich, ja, warum? Ja, kannst du vielleicht, ich hätte so einen Ablösefahrer für nächstes Wochenende, kannst du vielleicht mit ihm Dienst machen als Begleiter, weil dann kannst du die Telefonanrufe annehmen und dann müsstest du halt sofort, wenn es zum Ausrücken ist, sofort aufs Radl und mit dem Radl zu dem in die Kreuzhänderstraße fahren und den rausleiten und sagen, wir müssen aufrücken und sagen, wohin und so.
Ach, Wahnsinn.
Und so haben wir es dann gemacht. Aber das ist heute unvorstellbar, aber damals ging es nicht anders. Ging es zum Beispiel auch deswegen nicht anders aus finanziellen Gründen, weil die Stadt Freilassing oder die Gemeinde Freilassing damals 1950 hat einen Gesamtsteuereinnahmen von etwa 500.000 D-Mark gehabt. Das waren die Gesamtsteuereinnahmen, von denen musste die Stadt ihre Angestellten bezahlen und es ist unvorstellbar. Das hätte also, man hätte auch gar nichts finanzieren können und auch das Rote Kreuz war arm.
Ja.
Bei der Stadterhebung zum Beispiel, 1954 wurde Freilassing zur Stadt erhoben. Und da war ich eben auch als Sanitäter, bei der unter den tausenden Leuten da musste das Rote Kreuz als Sanitäter aufpassen, aber ich hatte keine eigene Uniformjacke. Da wurden dann Uniformjacken von Auswärtigen, zum Beispiel aus Laufen oder aus Heisendorf oder so, Uniformjacken ausgeliehen und eine davon habe dann ich angezogen. Und da, so bin ich dann zum Dienstganger da, zum Stadterhebungsfeier.
Ja, Wahnsinn. Ja, also Sie sind dann damals schon auch mit ausgerückt. Das war jetzt nicht nur so, dass Sie hingelaufen sind und gesagt haben, jetzt musst du los, sondern Sie waren da mit dabei, oder?
Ja, das ist klar. Mhm. Und auch eben mit dem Sanitätsauto. Mhm. Wir hatten zum Beispiel, das war für mich damals natürlich auch ganz neu, wir hatten zweimal im Schnitt im Monat hatten wir Fahrten nach Gabersee, wo wir dann an Leute aus Raum Freilassing, die wurden zwangsweise eben nach Gabersee eingewiesen, wenn sie psychisch oder krank waren. Ne?
Ja.
Und einmal hab ich auch einen Transport begleitet, eine Frau, die haben wir nicht nach Gabersee, sondern die durfte näher, die wurde nach Salzburg, Landesheilanstalt, hat es damals geheißen, heute Dopplerklinik.
Ja.
Und die habe ich dann in den Frauensaal neu begleitet und da habe ich richtig Angst gekriegt. Ich war noch keine 18, ich war 17 Jahre oder was. Und dann sind da plötzlich die Frauen alle, ein Mann, das auf mich her. Und da ist mir richtig Angst.
Glaube ich, ja.
Aber das sind so, es ist ja, die sind ja arme Geschöpfe gewesen, nicht? Und damals war ja natürlich die Psychiatrie auch nicht so weit noch, dass man da viel machen konnte. Das war schon schwierig.
Ich finde das großartig, dass Sie da in so jungen Jahren schon gesagt haben, Sie treten dem bei, Sie machen das ehrenamtlich, weil Geld haben Sie dafür ja nicht bekommen, gell?
Ja, ich habe auch noch in der Zeit dann auch noch einmal in der Woche Nachtdienst bei der Bahnhofsmission gemacht.
Wow.
Haben wir in Freilassing noch eine katholische Bahnhofsmission gehabt, die sich um Reisende gekümmert hat, also Kinder, die unterwegs waren, alleine, aber auch, wir haben ein Übernachtungsheim gehabt für Leute, die mittellos waren, weil damals eben ist es sehr oft vorgekommen, dass die Leute in Freilassing gestrandet sind und Anschlusszug nicht mehr erwischt haben und nicht gewusst, wohin, aber auch kein Geld hatten. Das kann man sich alles heute nicht mehr vorstellen, aber so war das.
Die Bayernwelle, der Feiertalk, heute am 1. Mai. Und wir haben heute Dieter Moosleitner zu Gast im Feiertalk. Und das ist ein, wie soll ich das sagen? Wir müssten eigentlich noch ganz viele Feiertalks machen, um auch nur annähernd so viele Geschichten erzählen zu können, die der Herr Moosleitner erzählen kann. Ein bisschen was haben wir heute schon erzählt, wie das damals generell der Zustand in Freilassing war. Sie sind ein Urgestein hier in Freilassing. Sie waren beim BRK, Sie haben in der Bahnhofsmission gearbeitet, Sie hatten eine Drogerie, Sie waren dann auch journalistisch tätig, da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt aber machen wir einen kleinen Sprung ins Jahr 1992. Damals hieß es, jetzt machen wir ein Lokalradio. Und Sie waren mit dabei, oder?
Ja, 92 war ich mit dabei, aber die Anfänge waren schon viel früher.
Aha.
1984 wurde bekannt, dass der Bayerische Landtag Privatrundfunk ermöglichen will. Und da habe ich mir natürlich gesagt, da machen wir mit. Schon aus dem Grund, weil es war zu hören, dass sich große Verlage wie Bertelsmann oder Gong, Radio Gong, die Zeitschrift, die um die Lokalradios bewerben wollen und diese betreiben wollen. Und dann haben wir natürlich, ich mit einigen Kollegen, gesagt, eigentlich, wenn es schon Lokalradio ist, dann soll das lokal gemacht werden, hier bei uns und für unsere Leute und auch eben entsprechend offen für unsere Heimat, für unsere Bräuche, für unsere Sitten und so weiter.
Ja.
Und deswegen habe ich gleich gesagt, eigentlich sollte man da uns beteiligen und mitmachen. Ich habe dann auch sehr schnell in meinem Stadtratskollegen Roland Richter, das ist der Vater vom heutigen Roland Richter gewesen, der heute das Ingenieurbüro hat, in dem habe ich einen Verbündeten gefunden, der auch gesagt hat, da machen wir mit. Mhm. Und der hatte einen Sohn eben, den Gerhard Richter. Mhm. Und der Gerhard hat gerade Ausbildung begonnen zum Journalisten und Toningenieur und so weiter, diese ganze Ausbildung. Und das hat er dann prima passt. Und darum hat der Roland auch gleich mitgemacht. Ich war aber damals ja auch Vorsitzender vom Gewerbeverein. Und als der Vorsitzender vom Gewerbeverein hatte ich mich vorher schon immer über Radio Salzburg ein bisschen geärgert. Radio Salzburg war ja bis dahin unser einziger Sender, der und in dem man Lokales erfahren konnte,
ja,
was bei uns in der Gegend ist.
Ja.
Der Bayerische Rundfunk war viel zu weit weg.
Ja.
Der hat da keine Korrespondenten hier unten gehabt damals noch. Und darum war der Radio Salzburg praktisch der einzige Sender, der lokal für uns zuständig war. Und in Radio Salzburg habe ich natürlich immer auch für die Einkaufsstadt Freilassing geworben.
Klar.
Und da auch den Zusatz gebracht, immer in Freilassing haben die Geschäfte auch Samstagnachmittag geöffnet. Und das haben wir die immer weggestrichen. Und, weil, und habe ich natürlich reklamiert, dann haben die gesagt, ja, das können wir nicht bringen, wir kriegen sonst Anstände mit unserer Wirtschaftskammer und werden wir womöglich boykottiert von den Salzburger Geschäften und so. Deswegen wollten die das nicht bringen. Und ich habe natürlich dann das auch im Hinterkopf gehabt und habe gesagt, auch aus diesem Grunde ist es gut, wenn wir einen eigenen Center hier haben, der eben diese Einschränkungen uns nicht macht und indem er auch solche Sachen durchsagen kann.
Ja.
Wir haben es ja bezahlt, die Seele.
Ja, ja, klar. Ja.
Aber die Salzburger wollten das nicht bringen.
Ja, Wahnsinn. Ja? Ja, Wahnsinn. Also das war so die ersten Gedanken. Und dann...
ja, dann,
Vorbereitung, gell? Das dauert dann, ja also ein bisschen, oder?
Das war ein steiniger Weg. Das hätte ich natürlich nicht begonnen, wenn ich das gewusst hätte. weil dann, das war 1984, haben wir im Gasthaus Rierschen unten in Salzburghofen eine erste Besprechung gemacht, wo wir eben Leute eingeladen haben, wo wir gemeint haben, dass die dazugehören. Da war da auch zum Beispiel der Herr Verleger Pustet von der Südostbayerischen Rundschau dabei. Und dann der evangelische Pfarrer, der katholische Pfarrer, ich als Gewerbevereinsvorsitzender sowieso, habe auch signalisiert, dass der Gewerbeverein sich beteiligt, ich mich persönlich beteilige. Und dann habe ich in meinem Gewerbevereinsvorstand damals auch einen Direktor von der Sparkasse gehabt und habe auch den begeistern können. Der hat dann zwar gesagt, für das ist mein Vorstandskollege zuständig, aber der haben sie dann eben schon informiert. Und dann habe ich auch den Landrat Seidel, der war auch dafür, dass die Sparkasse auch sich beteiligt. Super. Die haben wir also dann zustande gebracht. Und hat es aber noch viele Vorbesprechungen gegeben. 1984 waren die ersten Vorbesprechungen. Und dann 1985 haben wir dann beim Notar die Radio Untersberg Rundfunkanbieter GmbH gegründet.
Okay. Wir haben gerade über die Anfänge von dem damaligen Radiosender Radio Untersberg gesprochen. Einfach war es nicht.
Und die Lösung bestand dann darin, dass man eben die Bayerische Landeszentrale für neue Medien gegründet hat, die BLM, die gibt es
genau.
Da
genau.
Und die praktisch so eine öffentlich-rechtliche Institution war und die hat die Sendelizenzen bekommen und durfte sie dann an die Privatrundfunkgesellschaften vergeben.
Aha.
Die wurde dafür zuständig. Aber sie musste die Sender, also auch unsere dann, haben im Auftrag der BLM gesendet. Nicht? Die Lizenz kam von der BLM.
Ja, ja.
Und das war die Krücke, damit es öffentlich-rechtlich wird.
Okay.
Und damit es auch regional vernünftig abläuft, hat man dann noch die Kabelgesellschaft Südostoberbayern bei uns gegründet. Sitzt in Rosenheim, die war für die ganze Region, also Mühldorf, Altötting, Berskronen, Traunstein, Rosenheim und so zuständig.
Ja.
Und in der wurden dann die Vorschläge für die BLM erarbeitet, wer die Sendelizenzen kriegen sollte.
Aha, okay.
Das wurde natürlich öffentlich ausgeschrieben.
Mhm,
und da haben sich natürlich sehr viele beworben.
Mhm. Also es war da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, dass jetzt Ihre Gesellschaft, die Sie gegründet haben, auch wirklich dann die Lizenz erhält, oder? Das war noch gar
nicht
sicher.
Nein, noch nicht. Das war, weil wir haben uns auch beworben.
Aha.
Aber ich dachte, wir haben gute Karten,
ja,
weil wir in unserer Gesellschaft, die wir dann gegründet haben,
ja,
als Gesellschafter die Gewerbevereine von Frei Lassing, von Reichenhall und Berchtesgaden, die habe ich auch mit begeistert, die waren schon mal dabei, da waren ja die ganzen Gewerbetreibenden am. Dann die Sparkasse als öffentlich-rechtliche Institution.
Ja.
Und dann haben wir noch gehabt die Firma Buckwerke und noch eine Reihe anderer Gesellschafter. Und da die Kirchen waren auch dabei.
Mhm.
Der Pfarrer Siemers war damals, er war Pfarrer, evangelischer Pfarrer, der ist dann zum Rundfunk gewechselt, zur BLM in München.
Das gibt's ja nicht.
Und und da haben wir ihm gesagt, wir haben also eigentlich so viele Gesellschafter schon bei uns beieinander.
Ja.
Damit, dann ist also das Argument eigentlich hinfällig, dass weil die BLM hat gesagt, es kriegt nicht einer, sondern alle.
Mhm, verstehe, also,
da müssen viele kriegen.
Ja.
Wir haben ihm gesagt, wir sind schon so bunt gewürfelter Haufen.
Ja.
Sowohl Kirchen als auch alles Mögliche ist drin, Begleitvereine und so. Und dachten wir schon, dass wir das auch allein kriegen können.
Ja.
Aber bei der Vergabe war es tatsächlich dann so, dass die stur heil darauf bestanden haben, eine Gesellschaft ist ein Bewerber, egal wie viele da dazugehören. Das ist genauso, ob sich einer als Einzelunternehmer bewirbt oder eine Gesellschaft mit vielen, ist egal, ist nur ein Bewerber, der kriegt das nie alleine. Dann haben wir uns also beworben. Ich war dann auch Mitglied des Verwaltungsrates der Kabelgesellschaft, die Vorschläge erarbeitet hat, und habe mich schon bemüht, dort auch eben für uns möglichst gute Beteiligung rauszuholen.
Ja.
Aber es ließ sich nicht vermeiden, dass die ihm gesagt haben, na, einer kriegt es nicht alleine. Und wurde es dann so, dass Radio Untersberg Rundfunkanbieter GmbH 49,8% der Sendezeit und auch des Kapitals aufbringen mussten. Ne?
Mhm.
Und die übrigen gut 50%, damit eben keiner die Mehrheit hat, wurden dann auch verschiedene andere aufgeteilt.
Aha.
Zum Beispiel Verlag Reichenhaller Tagblatt.
Ah, kam das zustande.
Watzmann Salach, Reichenhall war auch so eine Gesellschaft, wo viele Einzelgesellschafter waren.
Aha.
Die wurden dann eben so entsprechend aufgeteilt.
Und wir haben gerade schon geredet, dass es ein riesen Heckmeck war und lang gedauert hat, bis es dann letztlich auch dazu kam. Und dann war dieser Sendestart und es war ein 1. Mai, gell? 1. Mai 1992?
Ja, 2. Mai.
2. Mai war es. Aber ich glaube, warum.
Nämlich, weil nämlich die
2. Mai,
Sendegenehmigung von der BLM,
ja,
die Lizenz wurde von der BLM erst am 30. April erteilt.
Ah, deswegen.
Wir haben da gar keine Sendeerlaubnis gehabt. Ja. Sendeerlaubnis wurde von der BLM am 30. April 92 erst ausgestellt.
Mhm.
Und das war dann der erste Werktag, an dem gearbeitet werden konnte. Ging dann sofort Radio Untersberg auf Sendung, Studio in der Münchenstraße.
Ich weiß, da könnte man wahrscheinlich jetzt noch einiges ausgraben, aber lassen Sie uns dann doch auch mal zum Sendestart übergehen. Was war das dann für ein Gefühl auch für Sie, als es hieß, jetzt ist Radio Untersberg auf Sendung?
Ja, das war ganz toll.
Schiege.
Und eben, es war besonders toll, dass eben Radio Untersberg gleich als Nachrichtenmedium in aller Munde war am ersten Sendetag, am 2. Mai, weil in der Nacht auf den 2. Mai irgendein unbekannte Täter, die hat man bis heute noch nicht erwischt, haben den frisch aufgestellten Maibaum beim Rathaus umgesägt.
Oh, was?
Und die haben aber nicht aufpasst. Und der umgesägte Baum fiel dann auf ein dort geparktes Auto.
Mm.
Das Auto war also völlig illegal dort geparkt, weil da war ja dieser Parkplatz gewesen, ist heute auch noch. Und das war eine Besitzerin von dem Auto, war auch eine nicht gerade begüterte Dame. Die konnte sich so leicht kein neues Auto leisten. Ja. Das war also schlimm damals. Haben wir dann aus Kulanzgründen als Stadt, der dann eben zum einen Zuschuss zum neuen Auto gegeben, obwohl wir als Stadt ja auch nicht schuld waren. Ne?
Ja, klar.
Aber das hat man dann gemacht aus Kulanzgründen. Ja. Diese Meldung war ein guter Einstand, weil natürlich die Zeitung vom 2. Mai das noch nicht berichten konnte, weil es ja erst in der Nacht war. Da war die Zeitung ja schon gedruckt.
Ja.
Und da haben wir also gleich einmal gezeigt, dass das Lokalradio schneller ist als die Zeitung.
Ja, das stimmt.
Und aber trotzdem, natürlich müssten die Zeitungsverleger auch keine Angst haben, weil in der Zeitung natürlich alles viel gründlicher behandelt werden konnte, was eben im Rundfunk nicht geht.
Ja.
Und darum hat sich da ganz eine gute Symbiose entwickelt eigentlich.
Ja, genau. Das haben wir auch immer gesagt. Wir sind vielleicht mal bei manchen Dingen schneller beim Radio, aber dafür sind wir nicht so ausführlich und können nicht so ins Detail gehen, weil das ist dann auch am Radio, das wissen Sie selber, das wissen die Hörer selber. Wenn da zu viel ins Detail gegangen wird bei Nachrichten, dann hört man schon nicht mehr hin und das ist dann schön, das einfach nachzulesen. Deswegen passt es ja wunderbar. Wir haben also gerade über die Gründung geredet, über damaligen Radiosender, über den Lokalsender Radio Untersberg. Und heute sind wir im Jahr 2023 mit der Bayernwelle, 31 Jahre später. Hätten Sie das damals gedacht, dass sich das so, dass der Sender immer noch da ist, den Sie damals mitgegründet haben?
Ja, eigentlich schon. So, ich war also schon.
Sie waren visionär,
so,
gell?
So selbstbewusst war ich eigentlich schon, dass ich gesagt habe, das schaffen wir schon.
Sie.
Aber es hat dann eben schon noch Probleme gegeben, ist klar.
Ja.
Aber zunächst einmal waren wir als Lokalsender jetzt ein Pendant zum ORF.
Ja.
In die anderen Privatsender in Salzburg hat es ja auch 92 noch nicht gegeben.
Ja.
Und Radio Untersberg hat ja dann auch Sendestudio drüben,
stimmt, ja.
Wo eine Stunde mindestens am Tag von drüben gesendet wurde.
Ja.
Der Alexander Fussek hat da viel gemacht. Da war das Sendestudio zunächst im Salzburger Airport.
Genau, ja.
Dann einmal im Café Glockenspiel.
Ja, Möbelleiner
war dann beim Textilteppich Möbelleiner.
Genau, ja.
Da waren unsere Studios.
Ja.
Aber es war, und wir sind auch damals eben von vielen Salzburgern gehört worden, auch Stadtsalzburgern, weil die halt auch mal aus was anderes als ein ORF auch noch, und die haben uns genauso gehört, als wir den ORF. Und da war es dann zum Beispiel mal selbstverständlich, dass der österreichische Bundeskanzler einen Besuch in Salzburg gemacht hat und selbstverständlich dann zum Interview im Sendestudio nach Freilassing gekommen ist zu Radio Untersberg und hat da ein Interview bei Radio Untersberg im Studio gemacht. Ne? Oder der Otto von Habsburg, den habe ich auch mal zum Interview hinaus begleitet. Das war damals eben in der Münchner Straße, das Sendestudio.
Da habe ich mein Praktikum gemacht übrigens
damals mit 16. Ja. In Schuljahren.
In Schuljahren, ja. Aber haben Sie denn, also wir haben Sie auch immer wieder hier beim Radio zu hören bekommen gehabt. Sie waren ja im Stadtrat dann auch lang, haben von da auch viel berichtet.
36 Jahre.
36 Jahre waren Sie Stadtrat und haben aber auch im Radio waren Sie zu hören. Das hat Ihnen Spaß gemacht, oder?
Doch, ab und zu schon. Wenn eben was Bemerkenswertes war, wo ich eben Zeuge war oder was ich gesehen hatte, dann habe ich halt im Radio berichtet, ja.
Ja, das stimmt. So. Aber Sie haben nie selber gesagt, dass Sie mal so Moderation machen oder sowas?
Nein, das hat nicht anders sein müssen. Da hätte ich auch keine Zeit gehabt. Mir war so schon nie langweilig.
Herr Musleiner, oh Gott, wir könnten jetzt über Stadtratszeiten, wir können über so viele Dinge reden, aber irgendwann ist auch mal die schönste Sendung zu Ende. Und wir kommen jetzt tatsächlich langsam zum Ende. Wir sind im Jahr 2023, Herr Musleiner, Sie sind nach wie vor auf Ihrem Radl unterwegs, Sie pfeifen durch die Stadt, Sie sind sitzen da gesund vor mir. Was haben Sie noch für Ideen, für Pläne? Was möchten Sie gerne noch machen? In den nächsten 20, 30 Jahren? Die ich Ihnen wünsche von ganzem Herzen?
Na, ich bin eigentlich fast wunschlos glücklich. Ich, ich kann ja alles machen, ich kann verreisen, wenn ich will. Mhm. Ich müsste keinen Handschlag mehr tun, mache aber trotzdem noch viel, aber nicht, weil ich muss, sondern weil es mir Spaß
macht. Weil es ihnen Spaß macht, ja.
Und das ist doch das Schönste.
Ja, ja. Ist auch wichtig, gell, dass man da nicht langweilig zu Hause rumliegt. Aha. Und so fordern sie sich auch immer schön. Das ist doch wunderbar. Ja. Und ich weiß nicht, wie wir es machen, aber Sie müssen auf alle Fälle nochmal kommen, weil jetzt haben wir ja nur einen Bruchteil von dem erzählt, was es noch zu erzählen gibt.
Aus den letzten Jahrzehnten. Beim Start vor der Radio
Untersberg. Ja, Wahnsinn, ja. Wir haben uns noch gerade erst aufgewärmt, wenn man so will.
Untersberg Live haben wir noch gar nicht behandelt.
Bayernwelle noch
gar nicht. Und Bayernwelle über schon zweimal nicht.
Ja. Dann wird es wahrscheinlich eine Premiere geben. Es wird einen Teil 2 geben irgendwann einmal. Vielleicht schaffen wir das in dem Jahr noch. Herr Musleitner, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Spannend, das zu hören, ist ja auch ein Teil meiner Geschichte. Ich war ja auch schon bei Radio Untersberg mit dabei. Gell.
2002 war ein Thorsten Joost Volontär, gell?
Richtig, da habe ich angefangen, ja, genau.
Und die anderen zwei, der Gohlinger und der Nagelmüller waren schon
auch schon da, ja, genau. So lange arbeiten wir zusammen, ja. Hä? Und so lange kenne ich Sie auch schon, Herr Musleitner. Ich bin sehr froh darüber und danke, dass Sie heute da waren. Danke.
Aber gern geschenkt.
Ja.
Der Infotainer, präsentiert von Bayernwelle Südost.